Boris Pistorius bei uns zu Gast und natürlich ging es um Kriegstüchtigkeit, Wehrhaftigkeit, Russland, unsere Weltlage. Schaltet rein, ein echt spannendes Gespräch.
Moin und hallo zusammen. Und jetzt heißt es jetzt. Wir haben uns vorgenommen, wir wollen wirklich wichtige Themen mit sehr kompetenten und interessanten Gästen besprechen. Heute legen wir die Messlatte richtig hoch. Wir wissen selber noch nicht, ob wir uns damit einen Gefallen tun, aber es wird spannend werden, oder Christoph?
Ich würde sagen, wir haben den wohl wichtigsten Mann im Kabinett und auch noch den beliebtesten Politiker. Und da wir auch beides Politiker sind, würde ich erstmal fragen wollen, wie wird man denn auch über Jahre der wichtigste, nein, und auch der beliebteste Politiker in Deutschland? Herzlich willkommen, Boris Pistorius.
Vielen Dank euch beiden. Ob ich der Wichtigste bin, das würde ich mal dahingestellt sein lassen. Das würden wahrscheinlich alle anderen Kabinettsmitglieder sehr unterschiedlich bewerten. Und dass ich der Beliebteste in den Umfragen bin, das hat mich auch überraschend ereilt gewissermaßen. Ich habe keine wirklich plausible Erklärung dafür. Es ist ungewöhnlich, auch in dem Amt, aber ich nehme es gerne mit.
Also für alle, die jetzt ihre Karriere gerade planen, scheint nicht so wirklich schwierig zu sein. Ist so der Eindruck. Jetzt hören wir aber mal auf zu kuscheln. Es gibt ja genug ernste Themen in deinem Amt. Es gibt vielleicht keinen Begriff, der mehr mit dir verbunden wird als das Wort von der Kriegsfähigkeit. Kriegsfähigkeit, ist das eigentlich dasselbe wie Verteidigungsfähigkeit? Du bist Verteidigungsminister. Viele Leute, ich auch, haben gestutzt beim Wort Kriegsfähigkeit. Warum sagst du eigentlich nicht verteidigungsfähig?
Übrigens, ich habe nicht Kriegsfähigkeit gesagt, ich habe Kriegstüchtigkeit gesagt. Der Begriff war Kriegstüchtigkeit, aber das ist dasselbe. Ist übrigens aber auch genau schon die Beschreibung dessen, worum es geht. Tüchtigkeit ist eine besondere Art der Fähigkeit. Und ich habe das Wort nicht fahrlässig oder spontan oder aus einer schlechten Laune heraus benutzt, sondern genau, um das zu erreichen, was du gerade beschreibst, Stefan, nämlich es rüttelt wach, es macht aufmerksam auf etwas. Und ich hatte eine Zeit lang das Problem, dass das Thema unserer eigenen militärischen Fähigkeit und Abschreckungsfähigkeit nicht so ernst genommen wird, weil man glaubt, man komme irgendwie schon durch diese Zeit und das spielt alles irgendwann keine Rolle mehr. Aber es geht um sehr viel. Wir müssen wieder die Abschreckungsfähigkeit haben, die wir mal hatten und die wir nicht mehr in dem Umfang in den letzten Jahren zeigten. Und gleichzeitig geht es darum, und das ist dann halt die Klarheit der Worte, es geht darum, wenn wir angegriffen werden oder bedroht werden, dann sind wir in einem Krieg. Dann verteidigen wir uns zwar in diesem Krieg, aber um in einem Krieg bestehen zu können, muss man die Fähigkeit besitzen, ihn als Verteidigungskrieg führen zu können. Oder anders ausgedrückt.
Verstehst du die Leute, die stutzen, die sagen,
ja, natürlich.
Also kriegsfähig, verteidigungsfähig würde ich verstehen, kriegstüchtig, fähig ist egal. Ja. Das ist ja erstmal unbestimmt im Zweck.
Nee, das ist es eigentlich nicht, weil ein Blick ins Grundgesetz lehrt uns, die Bundesrepublik Deutschland stellt Streitkräfte zu ihrer Verteidigung auf. Punkt. Da steht nichts von Angriffskrieg, Offensivkrieg, Streitkräfte für Verteidigung. Das ist für mich die Grundlage von allem, was ich tue und was wir tun. Es kann nie um einen Angriffskrieg gehen, es kann nie um Offensive gehen. Es geht immer nur darum, uns verteidigen zu können. Und ja, ich wollte diese Irritation, ich wollte diesen Schluckauf erzeugen, um die Diskussion darüber wirklich in Gang zu bringen.
Verwendest du den Begriff jetzt auch immer noch?
Ich benutze ihn immer noch seltener, weil jetzt der Zweck erreicht ist. Wir reden heute anders als im November 23 über diese Fragen. Das war damals 23. Wir haben jetzt über zwei Jahre weiter und die Diskussion in der Gesellschaft, das zeigen auch die Umfragen, die Veränderung der politischen Landschaft, die Möglichkeiten, die Lage durch den alliierten USA, aber auch vor allen Dingen natürlich nach wie vor der Blick auf Russland und die Ukraine, haben dazu geführt, dass insgesamt anders darüber diskutiert wird, mit mehr Awareness, mit mehr Bewusstsein.
Das stimmt, da haben viele Beteiligte dazu beigetragen.
Und ich würde ja sagen, dass die Debatte auch ein bisschen spitzfindig ist, mal ehrlicherweise. Also wer geht denn davon aus, dass diese Bundesregierung ernsthaft ihre Nachbarn überfällt? Natürlich ist das für die Verteidigung. Also ich fand es ein bisschen überzogen. Aber vielleicht nochmal ein kleiner Themensprung. Wenn wir über Verteidigungsfähigkeit reden, dann reden wir auch von Verteidigung in bestimmten Bündnissen und in Bündnisstrukturen. Und da reden wir auch gerade viel über die EU. Und da würde mich einfach interessieren, wie weit sind wir denn bei der gemeinsamen Rüstung, bei gemeinsamen Rüstungsstandards? Holen wir da jetzt richtig auf? Der Ami sagt uns, wir müssen es selber machen. Schaffen wir das auch zu organisieren, auch in Bezug auf Rüstungsprojekte zum Beispiel mit Frankreich?
Die Antwort liegt wie so oft im Leben in der Mitte, ja und nein. Oder Radio Erevan würde sagen, im Prinzip ja. Die Amerikaner würden gerne, dass wir unsere konventionelle Verteidigung mehr und mehr Step by Step in den nächsten Jahren vollständig übernehmen. Damit kann ich gut leben, das habe ich erwartet und das ist auch angemessen. Gleichzeitig würden sich die Amerikaner aber wünschen, dass wir möglichst viel konventionelles Material für diese Verteidigung und Abschreckungsfähigkeit bei ihnen kaufen würden. Daran können wir aber wiederum kein Interesse haben, da wir unsere auch rüstungsindustrielle neben der strategischen Souveränität wieder ausbauen müssen. Deswegen sind europäische Rüstungsprojekte enorm wichtig, aber gleichzeitig aber auch, wie soll ich sagen, keine Selbstgänger. Es ist kompliziert, weil es gibt unterschiedliche Zustände der Industrielandschaft der jeweiligen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die einen sind schon deindustrialisierter als andere und wollen den Weg zurück. Andere stehen innenpolitisch unter Druck, wie Frankreich und UK und andere, wo die Rechten insbesondere gewaltig Druck machen auf Renationalisierung und nationale Alleingänge auch in der Rüstung. Das alles macht das Geschäft nicht leichter, aber es gibt die guten Beispiele und es gibt eben auch die, in denen es nicht klappt. Unser Auftrag ist für die nächsten Jahre dazu, mehr Konsistenz zu kommen und mehr Vereinbarungen, notfalls auch oder nicht notfalls, sondern gegebenenfalls auch, wie soll ich sagen, nach dem Zwiebelprinzip, Schicht für Schicht dann innerhalb der Europäischen Union auch mit unterschiedlichen Strukturen und Zusammenarbeitsformen zu kooperieren.
Wie viel Zeit haben wir denn? Also ich meine, Donald Trump macht keinen Hehl draus, dass ihn also die Sicherheit Europas nicht in erster Linie berührt, sondern das schlichtweg nach US-Interessen geht. Wie viel Zeit haben wir in Europa und in Deutschland?
Also ich sage immer, das Jahr 2029 ist ein wichtiges Jahr. Es ist kein Break-Even-Jahr, es ist keine Sollbruchstelle. Aber alle Experten gehen davon aus, dass Russland 2029 seine Streitkräfte so rekonstituiert haben wird, dass es in der Lage sein könnte, sein wird, einen Teilangriff auf NATO-Gebiet zu versuchen. Wir wissen nicht, ob das passiert, aber wir wollen es auch nicht drauf ankommen lassen oder, wie du immer gesagt hast früher, auf das Beste hoffen und auf das Schlimmste vorbereitet zu sein, also abzuschrecken. Von daher sollten wir uns beeilen, das tun wir. Wir werden 29 sicherlich nicht alles erreicht haben, was man sich so vornimmt. Das liegt an Beschaffungsprozessen, das liegt vor allen Dingen auch an den Industriekapazitäten, die schneller hochgefahren werden müssen. Am Geld liegt es jetzt gerade nicht mehr, das ist gut. Also ja, wir stehen unter Zeitdruck, aber vielleicht nochmal einen Blick auf die Vereinigten Staaten und Donald Trump. Das eine ist, was die Vertreter der Administration so sagen, ob auf der Münchner Sicherheitskonferenz 25 in hässlicher Tonlage und von oben herab oder jetzt in diesem Jahr mit freundlicherer Tonlage, aber im Kern überwiegend inhaltlich dasselbe oder eben auch Donald Trump. Man muss allen einfach auch mal in die Papiere gucken. Die National Defense Strategy der Amerikaner lässt nichts davon erkennen, dass die Amerikaner sich rausziehen wollen.
Naja, aber wenn wir eins gelernt haben, dann ist, dass man sich auf nichts verlassen kann.
Nee,
bei Trump. Und also man möchte ungern von ihm abhängig sein. Wir sind eingeklemmt zwischen Putin und Trump. Wir haben ein Rieseninteresse daran, dass wir sehr schnell europäisch einigermaßen unabhängig sind. Ist eine europäische Armee eigentlich realistisch oder ist das?
Nein, das ist
unrealistisch.
Zukunftsmusik. Ich habe vielleicht eine Bemerkung noch zu dem Eingeklemmtsein. Das stimmt zwar, aber wir würden Putins Strategie vervollkommnen, indem wir die Einigkeit der NATO in Richtung Amerika in Frage stellen würden. Von daher sollten wir uns an diesen Spekulationen gar nicht beteiligen. Die öffentlichen und offiziellen Papiere der amerikanischen Administration sagen, die Amerikaner werden auch in Zukunft eine vitale, vital role in NATO spielen. Sie wollen sich nicht aus der nuklearen Abschreckung zurückziehen. Auch das steht da drin. Es steht aber eben auch drin, dass sie erwarten, dass die Europäer die konventionelle Abschreckung und Verteidigung übernehmen.
Also du meinst, immer daran denken, nie drüber reden?
Wir müssen daran denken, wir müssen über Alternativen nachdenken, aber wir sollten nicht so viel drüber schwätzen, weil das nämlich genau das am Ende produziert, was Putin erreichen will, nämlich, dass wir unsere Geschlossenheit und Einigkeit selbst in Frage stellen. Und das wäre schon die halbe Miete für Putin.
Dann schwätzen wir doch mal über was anderes. Zum Beispiel über das Geld. Das ist ja kein Problem, sagst du. Aber es sind ja unfassbare Beträge, die da aufgerufen sind. Also die könnte man sich überall sonst in unserer Gesellschaft auch richtig gut vorstellen. Wirst du das überhaupt los, das Geld? Das ist so viel, da reden wir über, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wahrscheinlich deutlich mehr als 100 Milliarden Euro pro Jahr.
Ja.
Wow.
Das ist so, aber dazu muss man zwei Dinge wissen. Erstens, wir haben 35 Jahre praktisch gar nicht in unsere Streitkräfte investiert. Es gab Verteidigungsminister der Union, die sich damit gebrüstet haben, mehrere Milliarden im Etat der Bundeswehr eingespart zu haben, mal ebenso. Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei, aber diese Zeiten haben Spuren hinterlassen. Das Material ist veraltet. Inzwischen sind 135 Kasernen aufgegeben. Personell müssen wir aber wieder aufwachsen. Also die Baustellen sind vielfältig. Die Lücken sind riesig, die gerissen wurden und entstanden sind in den 35 Jahren. Die gilt es jetzt zu schließen und gleichzeitig das nächste Level moderner Wehrtechnik auch zu erreichen, um für eine Auseinandersetzung der Zukunft, wenn sie kommt, vorbereitet zu sein. Das heißt, ja, wir müssen Geld auf den Markt bringen. Gleichzeitig dürfen wir es nicht mit der Gießkanne verteilen. Wir dürfen keine Mondpreise bezahlen. Wir dürfen keine Rüstungsinflation herbeiführen. Und wir müssen die richtigen Dinge beschaffen. Also genug vom Alten, aber vor allen Dingen auch genug vom Neuen. Drohnen, Drohnenabwehr, Cybertechnologie, Space-Technologie und so weiter.
Und wir hatten schon bei viel kleineren Beträgen richtig ausgewachsene Beschaffungsskandale. Ich meine, das liegt eigentlich auf der Hand, wenn die Beträge noch viel größer werden, dann wächst das Risiko auch so viel stärker.
Das Risiko wächst weniger durch die Beträge als durch das Tempo, das wir vorlegen müssen. Das wird dazu führen, das kann dazu führen, dass im einen oder anderen Fall auch wieder was schief geht. Aber gleichzeitig sind unsere Prozesse heute ganz andere als noch vor 10 Jahren. Damals agierte man nach dem Motto, wir haben kein Geld und viel Zeit. Das heißt, überall wurde wahnsinnig dran rumgeschrieben und rumgedoktert, das Design nochmal geändert, dadurch die Zeitpläne und die Kostenpläne über den Haufen geworfen. Das ist heute alles abgeräumt, das passiert nicht mehr. Wenn das nicht so wäre, hätten wir es nicht geschafft, in den letzten beiden Haushaltsjahren Rekordzahlen von sogenannten 25 Millionen Euro Vorlagen in den Bundestag zu bringen, dreistellig, die dann dort beschlossen worden sind. Davor waren es niedrige zweistellige Zahlen.
Also wir haben jetzt 2026, 2022 wurde eingerichtet das 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr. Das war ja sozusagen die Vorspeise zu dem, was dann danach gekommen ist, noch an Beschlüssen. Also du kannst schon so eine kleine Zwischenbilanz ziehen. Würdest du sagen, okay, Tempo passt, Abfluss passt, wir sind on track oder würdest du sagen, nee, wir müssen aber 2 Gänge hochschalten, wenn das alles klappen soll?
Wir sind on track, aber wir müssen 2 Gänge hochschalten. Also wir haben die 100 Milliarden wirklich nach Anlaufschwierigkeiten im Bein-WW. Wir müssen zur Wahrheit dazu sagen, dass das Sondervermögen zwar beschlossen worden ist im Februar 22 auf den Weg gebracht worden ist, aber durchs Parlament erst gekommen ist nach der Sommerpause und dann erst zur Verfügung stand, also erst Ende 22. Und wir haben hier bis jetzt weit über 95% verausgabt. Das hätte uns zu Beginn dieser Phase niemand zugetraut, da waren wir wirklich schnell. Da haben wir auch viel Gas gegeben, weil natürlich das Risiko immer im Raum stand, die 100 Milliarden werden durch Zinsen und Inflation aufgefressen, weil sie ja da liegen. Das ist jetzt anders mit Etats, die jedes Jahr über diese Summe aufgestellt werden. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir wollen noch eine Schippe drauflegen, noch mehr Speed und mehr Effizienz reinbringen durch ein Bundeswehrbeschaffungs- und Beschleunigungsgesetz 2.0, ein Infrastrukturbeschleunigungsgesetz, um noch schneller zu werden. Und gleichzeitig sind wir jetzt nochmal dabei, die Prozesse, die für 100 Milliarden Sondervermögen ausreichend waren im Bein-BW, im Beschaffungsamt, jetzt nochmal anzupassen an die Herausforderung, jedes Jahr hohe Beträge zu haben. Das heißt, da gehen wir jetzt nochmal unter diesem Gesichtspunkt in die Prozessabläufe.
Das ist ja ein Riesenrad, das da jetzt angeschoben worden ist. Was hast du eigentlich Leuten, die sagen, okay, ich verstehe, warum das passiert, aber eins ist doch auch klar, am Ende wird der Staat das alles bezahlen müssen. Er wird gewaltige Einschnitte ins Leistungsnetz machen müssen, um das zu bezahlen. Er müsste die Steuern erhöhen. Und ich muss mir Sorgen machen. Was sagst du den Leuten?
Na, denen sage ich, dieses Risiko, diese Lastenverschiebung zu reduzieren oder bestenfalls zu vermeiden, ganz wird das nicht gelingen, haben wir ja gerade die Bereichsausnahme geschaffen. Wir haben gesagt, wir wollen nicht, dass die jährlichen Ausgaben für Verteidigung aus den jährlichen Haushalten bezahlt werden und dort die Spielräume für alles andere, was auch notwendig und richtig ist, dramatisch zu reduzieren.
Naja, das ist eine Scheinantwort. Stattdessen werden Kredite aufgenommen, die müssen auch bezahlt werden.
Ja, die Kredite müssen bezahlt werden, aber sie verengen nicht die Spielräume in den aktuellen Haushalten. Langfristig gibt es dafür Schulden, aber die gäbe es eben auch, wenn wir es in den regulären Haushalten machten, nur dass dann gleichzeitig die Schuldenbremse den Deckel setzte und andere Maßnahmen darunter leiden würden. Und am Ende müssen wir festhalten, Infrastruktur, Schulen, Bildung, Umwelt, alles extrem wichtig und notwendig für dieses Land, für den Zusammenhalt und deswegen müssen wir da auch mehr investieren. Aber gleichzeitig gilt die Regel, ohne Sicherheit ist alles andere nichts.
Wie viel ist das denn auch ein Konjunkturpaket? Also in Niedersachsen haben wir eine starke Rüstungsindustrie, das wissen wir. Wir wissen auch, wir haben in Niedersachsen im Vorjahr schon Wirtschaftswachstum gehabt, im Unterschied zu anderen Bundesländern. Daran war natürlich auch Rheinmetall nicht ganz unschuldig. Wie viel bleibt denn bei uns, sage ich mal? Also vielleicht hast du eine Prozentzahl oder eine grobe Richtung. Natürlich also können wir nicht alles beschaffen, aber...
Beim Sondervermögen, zum Beispiel bei den 100 Milliarden, können wir sagen, da ist etwa ein Viertel außereuropäisch ausgegeben worden, drei Viertel europäisch und deutsch. Das ist schon mal keine schlechte Bilanz, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe. Und diesen Kurs halten wir auch bei, weil wir natürlich, ich habe davon gesprochen, wir brauchen mehr rüstungsindustrielle Souveränität. Wir müssen unabhängiger werden von Lieferketten, eine gewaltige Herausforderung. Und wir müssen gleichzeitig besser werden in der Entwicklung eigener Systeme. Wir sind zum Beispiel bei Luftverteidigung in den höheren Distanzen nach wie vor abhängig von amerikanischen, / israelischen Produkten wie Patriot oder Arrow 3.
Und der Backlog zum Beispiel bei Rheinmetall, der wächst immer weiter an. Die sind jetzt mittlerweile bei über 60 Milliarden, glaube ich, was einfach in den Büchern schon drinsteht, was schon bestellt ist, aber noch nicht abgearbeitet wird. Wie eng arbeitet ihr da mit der Industrie zusammen, um die noch zu pushen, um das auch schnell hinzubekommen?
Sag nur noch mal kurz für die, die jetzt zuhören oder zusehen, was ist ein Backlog?
Ein Backlog ist quasi nichts anderes als die Auftragslage, die schon abgeschlossen ist, beziehungsweise die Aufträge, die unterschrieben sind, die jetzt einfach nur noch abgearbeitet werden müssen.
Du sagst das so lapidar, einfach nur noch abgearbeitet werden müssen. Genau da liegt gerade unsere Herausforderung. Die Klage, die ich zu Beginn meiner Amtszeit am häufigsten gehört habe und meine Vorgänger auch, wir brauchen Planungssicherheit von der Politik, damit wir investieren und produzieren können. Diese Planungssicherheit haperte am Geld und an langfristigen großen Rahmenverträgen. Dieses Argument ist weg. Es gibt Geld, es gibt große Rahmenverträge, es gibt langfristige Abnahmeverpflichtungen unsererseits, auch in klar festgelegten Tranchen für alle möglichen Produkte und Erzeugnisse. Und gleichzeitig muss man eben auch klar sagen, die Industrie ist noch nicht auf dem Stand, den wir uns wünschen. Sie tut alles dafür, jedenfalls überwiegend, um die Rüstungsproduktionskapazitäten zu erhöhen, weil wir ja zwei Dinge im Auge behalten müssen. Erstens müssen wir jetzt schnell produzieren, aber wir müssen ja auch die Vorkehrungen dafür treffen, dass im Ernstfall dann hochskaliert werden kann, schnell. So, das ist eine doppelte Herausforderung. Und gleichzeitig gibt es immer noch, habe ich jetzt gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, Rüstungsunternehmen, die immer noch im Einschichtbetrieb arbeiten. Also da gibt es noch einiges aufzuarbeiten und da sind wir dran, aber der Dialog ist exzellent mit der Industrie.
Sehr schön. Backlog ist übrigens ein kleines Wort aus der IT und vielleicht ist das ein ganz guter Themensprung in unseren nächsten Bereich. Eine Zahl, die ist ähnlich riesig wie das Verteidigungsbudget in Deutschland. 280 Milliarden ist der volkswirtschaftliche Schaden in Deutschland jährlich bei Cyberangriffen. Und wir wissen, die kommen zum Großteil aus Russland, natürlich nicht nur. Aber Deutschland, auch die EU in vielen Stellen, greift ja nicht zurück an. Also wir haben keine Vergeltungsmaßnahmen, aber es ist schon ein Cyberkrieg mit erheblichen Auswirkungen in unserer Volkswirtschaft. Und da ist die Frage, wann ziehen wir eine Grenze oder welche aktiven Verteidigungssysteme ziehen wir ein, um auch in einem Cyberkrieg nicht nur immer der Schadensträger zu sein?
Nun müssen wir erstmal unterscheiden, über welche Cyberangriffe reden wir, mit welchen Angriffsvektoren. Wir haben einen Großteil dessen, was du genannt hast, ein Großteil des Schadens entsteht im zivilen, im wirtschaftlichen Bereich, durch Angriffe von Kriminellen, von Hackern, von Blackmailern bis hin zu Terrororganisationen oder auch staatlich gelenkten Angriffen. Gleichzeitig haben wir im Bundeswehrbereich natürlich auch die Versuche, aber unsere IT ist deutlich abgeschirmter. Und gleichzeitig, und das ist notwendig und richtig, reden wir gerade unter den Ministerien über ein neues BND-Gesetz, was eben genau auch um solche Fragen sich drehen wird. Kriegen wir Optionen in das Gesetz für den Nachrichtendienst, für den BND auch zurückschlagen zu können, zurückwirken zu können in die Richtung, aus der der Angriff kommt? Das ist in Deutschland bislang verpönt, wie ich finde, fälschlicherweise. Wir machen es, ich war ja nun lange Jahre Innenminister, die LKS arbeiten international übers BKA mit vielen zusammen. Und wir hatten schon Beispiele, wo kriminelle Server zum Beispiel im Darknet von uns gemasht worden, runtergefahren worden sind und nicht wieder hochgefahren werden konnten. Es gibt die Möglichkeiten und wir müssen darüber nachdenken, weil nur Defensive, nur Schutz wird am Ende nicht reichen.
Ich habe da auch einen Vorschlag und zwar, das sind ja klassische Hackbacks, von denen du redest. Also wir hacken zurück, wir legen Infrastruktur irgendwo lahm. Aber es gibt noch eine schöne Sache, die auch schon in der Industrie in Deutschland praktiziert wird. Das sind die Honeypots. Ja. Das ist im Endeffekt das Bild, dass der Bär sucht sich seinen Honig und hat dann den Honig an der Tatze und wir wissen auch tatsächlich mal, wo denn der Angriff herkommt. Und ich aus meiner Erfahrung, oder ich habe es noch nicht gelesen in der Presse, dass wir so etwas als Staat auch organisieren. Und das ist eigentlich diese Art von naja, aktiver Verteidigungspolitik im Cyberraum, die ich mir wünsche, die Industrie teilweise schon macht, wo ich glaube, dass wir noch ganz viel Potenzial haben, weil Staaten, die das machen, die werden sogar weniger angegriffen als andere.
Wenn ich mich recht entsinne, dieses LKA-Verfahren, von dem ich gerade sprach, war glaube ich 2020 oder 2021, hat genau mit dem Honeypot-Prinzip gearbeitet. Super. Also es wird angewandt und es ist richtig und notwendig. Es darf gar keinen Zweifel darüber geben. Wer immer wartet, bis er angegriffen wird und hofft, dass seine Schutzsysteme halten, der ist immer irgendwie im Hintertreffen. Deswegen muss es natürlich auch darum gehen, ein Hackback zu machen, anzulocken und dann zu zerschlagen. Das kann gar nicht anders sein.
Lass uns mal zum anderen schönen Thema kommen. Wehrpflicht.
Ja.
Also bei allem, was ihr auch zuletzt besprochen habt, eins wird ja deutlich, dass die militärische Auseinandersetzung derzeit und noch mehr in Zukunft immer eine Hightech-Auseinandersetzung sein wird. Nützt dem Bundesverteidigungsminister die allgemeine Wehrpflicht eigentlich irgendetwas? Oder brauchst du nicht Menschen, die entsprechende Vorbildung haben, die wissen, wie man eben auch insbesondere mit IT umgehen kann? Das andere ist doch ein bisschen von gestern, scheint mir, oder?
Soweit würde ich nicht gehen, aber da ich deine Auffassung, da ich genau der gleichen Auffassung bin, wir brauchen keine allgemeine Wehrpflicht, haben wir ja den neuen Wehrdienst geschaffen. Also ohne Personal funktioniert keine Armee der Welt. Und auch die Drohnendominanz im Krieg, im Russland-Ukraine-Krieg, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es Menschen braucht, Techniker, Soldaten. Das wird auch in Zukunft so sein. Und niemand hätte vor 4 Jahren vorhergesehen wollen oder vorhersagen können, dass Drohnen in dem Krieg in der Ukraine eine solche Rolle spielen. Die Entwicklung ist unfassbar schnell. Innovationszyklen von 6 bis 12 Wochen. Das ist wahnsinnig schnell, da kommt man kaum hinterher als Land im Frieden. Und deswegen wird es immer auf beides ankommen. Aber wir werden nicht wieder zurückkehren zu einer alten Wehrpflicht, wie wir sie kannten, mit 500.000 stehenden Soldatinnen und Soldaten und noch 800.000 Reservisten. Wir reden jetzt von einer Zielgröße Bundeswehr aktiv 260.000 bis 2034, 35. Wir haben jetzt im ersten Monat nach Inkrafttreten des neuen Wehrdienstgesetzes schon einen Zuwachs an militärischen Einstellungen von fast 18%. Das heißt, wir sind die größte Bundeswehr seit über 12 Jahren mit fast 187.000 Soldatinnen und Soldaten, angewachsen in 3 Jahren.
Wie viel davon mit IT-Eignung?
Das kann man so nicht beziffern. Wir stellen sie ein, wir bilden sie aber auch aus. Das macht uns als Arbeitgeber am Ende auch so attraktiv. Es gibt keinen Arbeitgeber in Deutschland, der an 1.300 Standorten insgesamt über 1.000 Ausbildungsberufe und Studiengänge anbietet. Deswegen glauben wir ja an die Attraktivität des Wehrdienstes, sowohl für kurze Zeiten von 6 oder 12 Monaten, als auch für Zeit- oder Berufssoldaten.
Aber das erklärt auch, warum das Thema Losverfahren bei dir auch, wie man gelesen hat, nicht so überschäumende Begeisterung gestoßen ist. Denn ob bei der Verlosung dann die geeigneten Leute rauskommen oder nicht, das ist dann die andere Frage.
Genau, ne? Also wie gesagt, zur Redlichkeit gehört immer dazu. Und das habe ich auch immer gesagt, wenn die Zahlen nicht reichen, wenn der Aufwuchs der Bundeswehr nicht gelingt durch Freiwilligkeit, werden wir über eine Teilwehrpflicht reden müssen. Geht gar nicht anders, weil wir die Verpflichtung haben, die Streitkräfte dann auch handlungsfähig zu machen. Aber so weit sind wir nicht. Ich sehe das auch nicht und alle Prognosen, die ich heute anstellen kann, würden das auch unterstreichen. Und deswegen Losverfahren hin oder her, an dem Punkt sind wir noch lange nicht. Wir sind nämlich noch gar nicht bei einer Wehrpflicht.
Und wenn überhaupt, dann müssen wir, finde ich, über ein Gesellschaftsjahr nachdenken.
Ja. Auch da bin ich sehr offen. Ich habe immer gesagt, ein Gesellschaftsjahr in welcher Form auch immer. Lieber Stefan, das ist ja in unserer Partei nicht unumstritten, ein solches Gesellschaftsjahr. Aber ich finde, mit diesem Gedanken muss man sich beschäftigen. Es geht um Engagement für diesen Staat, für diese Gesellschaft. Es geht um eine bessere Verbindung, wie ich finde, zwischen den Menschen und dem Staat da oben, der ja kein Selbstzweck ist. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir darüber eine offene Diskussion führen, aber idealerweise nicht zwischen uns über 60-Jährigen alleine, sondern vor allen Dingen mit den jungen Leuten, die es betrifft.
Dann darf ich auch noch was dazu sagen. Es gibt eine spannende Umfrage zwischen 18 und, ich meine, es waren 34-Jährigen, sind über 2/3 dafür, ein allgemeines gesellschaftliches Jahr einzuführen. Also auch die jungen Menschen, die ehrlicherweise dann auch nicht mehr davon betroffen werden, betrifft ja immer nur die 18-Jährigen, so roundabout. Das ist doch eigentlich eine Sache, wo man dann sagen muss, wenn es sogar eine 2/3-Mehrheit da gibt, warum dann nicht im Bundestag, warum dann nicht dafür? Und die sozialen Berufe, die brauchen diesen Rückenwind. Ich glaube, wenn wir da zu sehr auf Parteibeschlüsse gucken, dann kommen wir nicht weiter. Also da sollten wir schon einfach mal das zur Abstimmung stellen. Das wäre jetzt mal meine These.
Ja, kann man machen, aber im Zweifel kassiert man dann eine bittere Niederlage im Bundestag und kommt gar nicht mehr in den Bundesrat. Ich glaube in der Tat, dass man die Diskussion sehr positiv führen kann und sollte. Und übrigens geht es ja nicht nur um soziale Dienste und oder Bundeswehr. Es geht um Zivilschutz, es geht um Katastrophenschutz, um Feuerwehren. Die Skandinavier haben den wunderbaren Begriff dafür Gesamtverteidigung oder Total Defense. Total Defense kann man aus naheliegenden Gründen nicht 1:1 auf Deutsch übersetzen. Aber es geht um diesen Geist, der dahinter steht, gerade in Finnland und in Schweden, dass alle in diesem Land mehr oder weniger, jedenfalls die meisten, es als Verpflichtung betrachten, als Auftrag, als Aufgabe, selber irgendeinen kleinen Beitrag dafür zu leisten, dass das Land sicher bleibt. In Helsinki gibt es Leute, deren Ehrenamt darin besteht, dass sie sich schulen lassen, wie sie mit den Bunkeranlagen in der Hauptstadt umgehen und wie sie im Zweifel Menschen dort zuführen, wenn es ernst wird. Und das Wechsel von Jahrgang zu Jahrgang. Oder norwegische Wehrpflichtige bewachen die Grenze zu Russland. Oder andere sorgen dafür, dass die Reserve vernünftig ausgebildet wird. Und. Da sind wir noch nicht. Und ich glaube, die Diskussion über ein solches Jahr, mit welchem Ergebnis am Ende auch immer, würde viel dazu beitragen, dieses Bewusstsein zu fördern. Dass Sicherheit des Staates nach innen wie nach außen und der Zusammenhalt und der Schutz der Demokratie vor inneren und äußeren Feinden immer eine Gemeinschaftsaufgabe ist und damit nicht eine wegdelegierbare, irgendjemand wird es schon machen, sondern jeder kann einen Beitrag leisten.
Jetzt reden wir die ganze Zeit im Grunde genommen über Szenarien, an denen hat die große Mehrheit der Bevölkerung überhaupt kein Interesse. Also den Krieg will ernsthaft eigentlich niemand.
Niemand will Krieg.
Niemand will Krieg. Die ganze Gesellschaft kriegstüchtig zu machen, ich nehme nochmal den Begriff vom Anfang auf, da hat eigentlich auch niemand richtig Lust drauf. Es werden gewaltige Ressourcen in den nächsten Jahren mobilisiert. Da sagen auch alle, das könnten wir eigentlich auch ganz gut woanders gebrauchen. Also an welcher Stelle, meinst du, kommen wir eigentlich wieder überhaupt in eine Situation, wo wir nicht nur ständig Mobilisierungsszenarien miteinander besprechen müssen, so wie jetzt gerade, sondern mal wieder sagen können, so und jetzt lasst uns mal wieder an einen Tisch zurückkommen und mal wieder versuchen, vernünftig miteinander zu reden und abzurüsten. Das will ich deutlich sagen, das gefällt mir an dem NATO-Kurs derzeit nicht. Wir beide stammen aus einer Generation, da gab es einen riesigen Streit über eine NATO-Nachrüstung, aber da gab es einen Doppelbeschluss. Die eine Hälfte von dem Beschluss sagte, ja, wir rüsten jetzt auf, weil nämlich die Russen vorgerüstet haben. Aber die andere Hälfte des Beschlusses sagte, und wenn irgendjemand mit uns über Abrüstung reden will, sind wir sofort dabei. Wo ist das?
Das ist da, das liegt auf dem Tisch. Aber erstmal zu der Ausgangsaussage, niemand hat Lust, dies oder jenes zu tun. Das stimmt. Aber es hat auch niemand Lust, zum Zahnarzt zu gehen. Und man tut es am Ende trotzdem, damit am Ende die Zähne nicht ausfallen. Um mal ein ganz profanes Beispiel zu machen. Das ist Vorsorge, das ist Vorsicht und das ist Absicherung der Art zu leben, wie wir sie kennen. Und
ich muss deswegen grinsen, weil es gibt tatsächlich Leute, die gern zum Zahnarzt gehen. Ich gehöre nicht dazu.
Ich auch nicht, aber ich gehe eben hin, weil ich weiß, es verhindert bestimmte Dinge. So, und zu der Kernfrage, wir sind doch nicht diejenigen, an denen es scheitert, dass geredet wird. Wir haben doch nicht von uns aus einseitig beschlossen, ohne dass irgendwas passiert ist, dass wir unsere Bundeswehr und dass wir in der NATO neue Verteidigungsziele ausrufen und die Fähigkeiten anpassen müssen. Das Ganze geht doch aus von Wladimir Putin mit Ankündigung und mit erstem Schritt 2014, auf den wir alle nicht entschlossen genug reagiert haben. Die Skandinavier, die Norweger, die Schweden, die Finnen, die Polen, die Balten haben damals sofort reagiert und wussten, was die Stunde geschlagen hat, weil sie dicht dran wohnen. Sie wussten, was Putin vorhat und haben den Wecker gehört und sind aufgestanden. Wir haben nochmal die Snooze-Taste gedrückt und haben uns nochmal umgedreht. Das ist doch die Wahrheit und jetzt müssen wir nachholen. Putin lässt keinen Zweifel daran, was er will. Er sieht uns an dem Beginn eines erbitterten Kampfes, das ist ein Zitat von ihm aus dem Walder-Dialog 2024, einen erbitterten Kampf um eine neue Weltordnung. Das ist ja keine Einladung zum Kuchenessen und Kaffee trinken. Deswegen müssen wir uns ja ehrlich machen. Aber klar ist, und da bin ich völlig bei dir, wir dürfen nie die Tür zuschlagen zur Diplomatie und zu Gesprächen. Und ich gehört zu denen, die sich wahnsinnig freuen würden, wenn am Ende des Weges, wann immer das sein wird, wir auch wieder über Abrüstung und Entspannung reden. Nur im Augenblick redet ja Putin nicht mal ernsthaft über einen Frieden oder einen Waffenstillstand in der Ukraine, sondern tut das Gegenteil.
Ich glaube, das war insgesamt jetzt ein richtig runder, einmal die Tour durch alle wichtigen Themen, wahrscheinlich nicht alle, aber durch ein paar wichtige Themen. Aber ein Schmankerl zum Schluss, das ist noch eine richtig schwierige Frage. Gibt es eigentlich, Boris, irgendein schöneres Amt als das des Bundesverteidigungsministers?
Also, Nee, ich glaube nicht. Wenn ich in meine
Vita noch nicht mal der Oberbürgermeister von Osnabrück.
Du hast mich nicht ausreden lassen. Ich wollte gerade sagen, wenn ich zurückblicke, war die Zeit als Oberbürgermeister eine besonders schöne. Und das wirst du sehr gut nachvollziehen können als ehemaliger OB von Hannover. Die Nähe zu den Menschen, ganz dicht dran zu sein an Fragestellungen, an Sorgen, an wirklich an dem, was auf den Straßen die Menschen umtreibt oder in den Geschäften oder in der Kneipe oder auf dem Sportplatz, das war einzigartig, nicht vergleichbar mit dem Amt des Innenministers und erst recht nicht mit einem Amt in der Bundesregierung, weil man sehr weit weg von vielen Dingen ist. Ich bin froh, dass ich meine Truppe habe mit 180.000 Soldaten und 100.000 Zivilbeschäftigten in allen Bereichen, weil ich dadurch sehr, sehr gute und sehr, sehr viele Begegnungen habe oder durch so einen tollen Podcast wie hier.
Aber die Zusammenfassung lautet, es gibt kein schöneres Amt als Bundesverteidigungsminister.
Na, ich würde jetzt nicht mit 65 nochmal Oberbürgermeister werden wollen, aber das war schon eine tolle Zeit.
Sehr also, schön.
Bisschen ist er doch zurückgerudert, konnte ich gut verstehen. Das wird die Menschen in Osnabrück beruhigen. Herzlichen Dank, Boris Pistorius.
Dankeschön.
Vielen Dank für die Zeit.
Das war ein gutes Gespräch. Tschüss. Ja,
danke. Super.